Lukas 1, Abvers 57, heute Morgen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als ihr so diese kleinen Lügen eurer Eltern aufgedeckt habt? Kleines Kind kam von der Schule nach Hause zu den Eltern und hat gesagt, ihr habt mich belogen. Die Babys bringt nicht der Storch, die werden geboren. Und wisst ihr was, den Bohrer finde ich auch noch. Was hat das mit unserem Text zu tun heute? Na, lest einfach mal. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Zwei Kinder liegen im Kreissaal nebeneinander, zwei Neugeborene. Sagt das eine zum anderen, sagt, hey du, ich bin ein Junge und du bist ein Mädchen. Woher weißt du das? Na schau da unten, ich habe die blauen Socken an. Also Elisabeth gebar einen Sohn. Wenn wir nur diesen heutigen Vers oder diesen Vers hier lesen würden, würden wir uns denken, na und? Was ist da Großes dran? Elisabeth gebar einen Sohn, das passiert doch ständig. Frauen haben Kinder, was ist da Besonderes dran? Ist nichts Außergewöhnliches. Aber wenn ihr euch an den Kontext erinnert, ist es sehr außergewöhnlich, was hier passiert. Elisabeth und Zacharias waren ein altes Ehepaar. Maria war schon weit jenseits der Wechseljahre. Im Vers 7 hat es geheißen, die beiden waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Was immer das heißt, auf jeden Fall, sie waren zwei alte Menschen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die einkaufen gegangen sind auf den Markt mit ihrem Baby, haben die Leute vielleicht gesagt, oh, der Kleine ist ja süß, na Kleiner, bist du wieder mit Oma und Opa unterwegs? Und die haben gesagt, nee, das ist unser Baby. Oh, ach so. Na, ich wünsche euch, dass ihr mal so alt werdet, wie ihr ausseht. Leute waren erstaunt. Und denkt dran, die Zeitrechnung hier, es ist 3 Monate vor Christus hier. Es gab noch keine Hormonbehandlungen und künstliche Befruchtungen und solche Dinge, wie es heute gibt. Vielleicht hat ihr es auch gelesen von einer Woche ungefähr, diese 64-jährige Frau, die noch ein Kind bekommen hat. Das geht heute mit der ganzen Technik, die wir haben, aber damals, 3 Monate vor Christus, gab es das nicht. Ein Ehepaar in dem Alter, das schwanger geworden ist oder ein Kind hatte, das war ein Wunder. Und die Bekannten und die Verwandten von den beiden, die waren noch mehr erstaunt, weil sie wussten, dass Elisabeth unfruchtbar war. Sie hat geheiratet im Teenageralter und hat sich immer ein Kind gewünscht, aber konnte nie ein Kind bekommen. Also wir haben ein Wunder. Und ihr wisst, es war ein angekündigtes Wunder. Als Zacharias im Tempel war, er war Priester und es war an der Reihe, dass er im Tempel Weihrauch darbringt, ist ihm dieser Engel erschienen und hat ihn mit meiner eigenen Übersetzung gesagt, Zacharias, ihr werdet einen Sohn haben. In eurem Alter, deiner unfruchtbaren Frau, ihr werdet einen Sohn haben. Und dieser Sohn wird der angekündigte Vorläufer, der Herold des Messias sein. Und Zacharias hat gesagt, Engel, das ist zu abgefahren. Es ist unmöglich. Wir zwei sind alte Knacker und meine Frau ist unfruchtbar. Das ist unmöglich. Das ist unglaublich. Engel, du musst mir ein Zeichen geben, wenn ich das glauben soll. Und der Engel hat gesagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen, du wirst stumm sein, bis das Wort in Erfüllung kommt, was ich dir gegeben habe. Und er war stumm und vielleicht sogar taub. Bis zu dem Tag, an dem sein Sohn beschnitten wurde. Das werden wir heute sehen. Er wurde stumm, er wurde taub. Das ist, was Unglaube macht mit uns. Wenn wir ungläubig sind, dann hören wir nicht richtig. Dann reden wir nicht richtig. Geben wir kein Zeugnis. Unglaube begrenzt uns. Im Kontrast dazu haben wir Elisabeth gesehen, die Frau von Zacharias. Sie nahm Gottes Verheißung im Glauben an. Sie glaubte Gott einfach, auch wenn sie nicht erklären konnte, wie das Ganze passieren soll. Ihre jüngere Verwandte Maria, bei der war es noch abgefahrener. Zu der ist der Engel gekommen und hat gesagt, Maria, ich weiß, du bist Jungfrau, wieder meine Übersetzung, aber du wirst einen Sohn gebären. Ohne menschliche Hilfe, sozusagen. Sondern Gott wird dich schwanger machen und dein Kind wird der Messias, der angekündigte Retter sein. Und auch sie glaubte Gott. Trotz der Unmöglichkeit, zumindest menschlichen Unmöglichkeit, wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich, aber menschlich gesehen ist unmöglich, dass die Jungfrau schwanger wird. Ist noch nie passiert vorher. Aber Maria hat geglaubt und sie hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Selbst wenn ich es nicht verstehen kann, wie es geschehen kann. In Jesaja 55, Verse 9 bis 11, da sagt uns der Herr, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort. Gott hat mit seinem Wort das ganze Universum, alles was existiert, einfach in Existenz gesprochen. Im Epheserbrief im Kapitel 3 lesen wir, Gott kann über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten können oder uns sogar erdenken können, uns vorstellen können. Und es heißt dort, mit dieser Kraft wirkt Gott in uns und an uns und durch uns. Also denkst du, dass Gott die Verheißungen, die er dir gegeben hat, erfüllen kann? Oder vielleicht noch konkreter gefragt, aktiver Glaube, denkst du, dass Gott die Verheißungen, die er dir gegeben hat, erfüllen wird? Wir haben letzte Woche gesehen, diese beiden Frauen hier, die Gott geglaubt haben, sie haben ihn gepriesen im Glauben. Und Maria hatte wirklich nur das Wort Gottes, das Wort dieses Engels. Sie hat sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal schwanger gefühlt. Elisabeth hatte ein bisschen mehr, sie war schon schwanger mit diesem Kind, was ihr verheißen war. Aber sie wusste nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird. Sie wusste nicht, ob Gott diesen Plan für das Kind erfüllen wird. Hatten noch keine Ultraschalluntersuchungen damals, das war alles noch ungewiss. Also auch sie vertraute Gott. Sie konnte schon ein bisschen was sehen von Gottes Verheißung, aber sie hatte noch genug Gelegenheit zu glauben. Und sie vertraute Gott. Und diese beiden Frauen, die waren die glücklichsten und die gesegnetsten Frauen damals. Sie priesen Gott, sie legten Zeugnis ab. Und das ist, was Glaube tut. Wenn du wirklich glaubst, was Gott dir verheißen hat, was Gott für uns getan hat, dann kannst du nicht schweigen. Christen, die schweigen, die kein Herz haben, Gott anzubeten oder Gott zu preisen, die kein Herz haben, weiter zu erzählen, über Jesus zu reden, Zeugnis zu geben, die sind eigentlich ein bisschen komisch. Die sind nicht normal. Lies die Apostelgeschichte. Die sind geistig nicht wirklich gesund. Die haben irgendwie die geistliche Sicht verloren in ihrem Leben. Haben irgendwie einen schwachen Glauben. Und wenn du in der Situation bist, musst du zu Gott gehen im Gebet und kannst sagen, wie dieser eine Vater im Evangelium, der gesagt hat, hilf meinem Unglauben, stärke meinen Glauben, Jesus. Heile mein laues Herz, lass mich dich sehen. Deswegen feiern wir Abendmahl, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Und wie kannst du deinen Glauben stärken? Was kannst du tun? Gottes Wort lesen. Im Römer 10 heißt es, Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Dass du dich näherst an dem Wort Gottes, unsere geistliche Nahrung, das wird uns stark machen. Und wenn wir so zu Gott kommen und beten, Gott liebt es, solche Gebete zu erhören. Er hat gesagt, wer mich von Herzen sucht, wer sich von Herzen nach mir ausstreckt, der wird mich finden. Die Hauptsache ist, dass du nicht zufrieden bist mit deinem lauen Zustand, sondern du sagst, Jesus, komm, gib mir diese Leidenschaft für dich. Gib mir ein Herz, dich zu preisen. Gib mir ein Herz, weiter zu sagen, was du für mich getan hast. Lass mich neu begeistert sein davon. Ich denke, Elisabeth und Maria hatten tolle Gemeinschaft miteinander, als Maria die Elisabeth besucht hat. Wir haben vielleicht gemeinsam die Bibel gelesen und vielleicht hat Maria gesagt, wow, Elisabeth, Gott hat mir verheißen, ich werde die Mutter des Messias sein. Und schau mal, ich bin hier in der Bibel, Jesaja 700 Jahre zuvor. Jesaja hat von mir geschrieben, von mir prophezeit, die Jungfrau wird schwanger werden mit Immanuel, mit Gott mit uns. Und mein Sohn, der wird der allmächtige Gott sein, der wunderbare Ratgeber, der Herrscher, der Frieden bringt. Ich bin in der Bibel, mein Leben ist hier in der Bibel. Und vielleicht hat Elisabeth gesagt, und schau hier, ich bin die Mutter des Vorläufers des Messias, des Herolds des Messias, von dem Jesaja 700 vor Christus gesprochen hat und Maleachi ungefähr 400 Jahre zuvor. Schau da, mein Kind ist in der Bibel. Wow! Wisst ihr, was du und ich, wir sind in der Bibel. Gott hat Verheißungen für dich. Gott hat Verheißungen für deine Ehe. Gott hat Verheißungen für deine Familie. Nimmst du das an im Glauben? Vertraust du darauf? Glaubst du Gott? Gott steht zu seinem Wort. Ich mag das, Jesus hat gesagt, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, niemals. Und so lesen wir hier, es erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Das war eine klare, abgemachte Sache. Gott hat es verheißen, es wird geschehen. Vers 58, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Das können wir glauben. Und seht hier eines, wenn Gott seine Verheißungen an uns erfüllt und wenn Gott uns segnet, dann ist es nie wegen uns, weil wir es verdient haben, sondern es ist eigentlich immer trotz uns. Es ist immer Barmherzigkeit und Gnade, unverdiente Gunst. Einfach weil Gott ein Gott ist, der uns unglaublich lieb hat und der uns segnen möchte und beschenken möchte. Und es ist immer wegen dem, was Jesus für uns getan hat, weil er es für uns verdient hat. Im 2. Korintherbrief lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also wär du nicht stolz, wenn Gott dich segnet. Denk nicht, oh, Gott segnet mich mehr als dich, weil ich größeren Glauben habe oder weil ich heiliger bin als du. Nee. Gott segnet dich, weil er gut ist, weil er dich liebt, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Also preis Gott. Sei nicht stolz, sondern preis Gott, so wie Elisabeth und Maria das getan haben. Vers 59, und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden. Beschneidung war ein äußeres Zeichen, dass sie möchten, dass dieses Kind Teil von Gottes Volk sein soll, dass es Teil an Gottes Bund mit seinen Menschen haben soll. Gleichbedeutend mit der Kindersegnung heute, wir weihen unsere Kinder dem Herrn. Das ist die Idee dabei. Und Weihe an den Herrn, Hingabe an den Herrn, das beginnt immer mit Gott. Es beginnt immer mit Gott, der sich uns hingegeben hat. Er liebt uns. Und er möchte uns bei sich haben. Und wir Menschen, wir haben ihn verlassen und sind verloren gegangen. Und Gott ist ein Gott, der nicht gesagt hat, hey, ist mir egal, ich fange einfach mit teureren Menschen wieder neu an. Das hätte ich vielleicht getan. Und gesagt, okay, wenn du abhauen willst, dann geh doch. Aber nicht Gott. Er ist uns nachgegangen. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus und er hat sich selbst für uns gegeben. Seine Hingabe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, von der wir hier gelesen haben. Und so, wir können uns und unsere Familie, unsere Kinder Gott weihen, weil er sich uns geweiht hat. Unserem Wohl geweiht. Und dann beginnt Weihe natürlich, zumindest Kindersegnung, Kinderweihe, damit das Eltern dem Herrn geweiht sind. Von Elisabeth und Zacharias haben wir gelesen, dass sie gerecht waren und untadelig vor Gott. Sie waren Gott hingegeben. Was machst du mit deinem Leben? Was ist dein Ziel? Was ist deine Leidenschaft in deinem Leben? Bist du dem Herrn geweiht, hingegeben? Ist das die Überzeugung in deinem Herzen? Gott, ich will für dich leben, ich will dich ehren. Ich will dich zum Zentrum machen meines Lebens. Ich will dir allein dienen. Egal in welchem Stand du bist. Bist du Single, dann weihe dich dem Herrn. Jetzt! Nicht, oh, wenn ich vielleicht mal verheiratet bin, dann... Nee, jetzt! Bist du verheiratet, weihe dich dem Herrn. Weihe deine Frau, deinen Mann dem Herrn, deinem Partner. Weiht eure Ehe dem Herrn. Jesus, wir wollen ein Team für dich sein. Unsere Ehe soll ein Werkzeug für dich sein. Hast du Kinder, dann weih sie dem Herrn. Bete für sie. Lebt als Familie für den Herrn. Dient gemeinsam anderen Menschen. Ich fand es wunderbar, dass Hubert und Inge hier mit der ganzen Familie Weihnachtspakete gepackt haben. Weihnachten im Schuhkarton. Weihnachtspakete für Kinder in Not. Und die hatten eine tolle Zeit miteinander. Hey, das ist gute Jüngerschaft. Dient dem Herrn gemeinsam. Ihr Eltern, lebt Hingabe vor. Ihr Ehemänner, ihr seid die geistigen Leiter der Familie. Lest Gottes Wort gemeinsam mit eurer Frau, mit euren Kindern. Dient gemeinsam. Gebt das geistliche Klima vor in der Familie. Das ist euer Job. Mal ganz ehrlich, wofür lebt ihr als Familien? Sehen eure Kids, dass ihr betet? Sehen eure Kids, dass Gottesdienst wichtig ist am Sonntag? Oder ist es das, was ihr tut, wenn ihr gerade sonst nichts zu tun habt? Wenn gerade was anderes dazwischen kommt, dann haben wir Gemeinschaft sonntags mit Gott und mit anderen Christen. Was sehen eure Kids? Was hören eure Kids auf der Fahrt in die Gemeinde oder von der Gemeinde? Was hören ihr? Teilt ihr mit, was Gott zu eurem Herzen gesprochen hat? Habt ihr geistliche Gemeinschaft am Weg nach Hause? Oder hören eure Kids, wie ihr euch beschwert? Oh, die Musik war wieder zu laut. Und der Pastor hat schon wieder zu lange gepredigt. Und der Typ neben uns, der hat falsch gesungen. Oh. Was hören eure Kids? Und dann, wenn ihr daheim seid, lebt ihr weiter mit Gott? Ist es Teil von eurem Leben, von eurem Familienleben? Oder ist euer Glaube so eine Sonntagsangelegenheit? Ist das was, was euer Leben prägt? Zusammen beten, zusammen teilen, was Gott euch zeigt. Zusammen dienen, zusammen geben. Ist es Teil eures Lebens? Ihr Eltern, ihr habt einen Einfluss auf eure Kinder, die den niemand anderer hat. Ihr habt einen großen Einfluss. Eure Kids, die hören genau hin, was ihr sagt. Und die sehen, beobachten, wie ihr lebt. Und das wird ihr Leben prägen. Das wird ihren Glauben prägen. Das wird ihre Prioritäten, ihre Einstellungen prägen. Ob sie mal gesetzliche, kritische Christen werden oder freie Christen, die dem Herrn vertrauen. Was lebt ihr vor? Es wird ihren Glauben prägen. Es ist wichtig, wie ihr lebt. Und hier haben wir wunderbare Eltern. Zacharias und Elisabeth, hingegebene Eltern. und sie weihen jetzt ihrem Sohn, dem Herrn. Es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden. Beschneidung hat immer am achten Tag stattgefunden, so stand es im Gesetz des Mose. Es ist interessant, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass am achten Tag der beste Zeitpunkt ist, das zu tun. Weil da diese Blutgerinnungsteile da, wie heißen die Dinge?
Thrombozyten.
Thrombozyten. Ist schön, wenn man Fachleute hat. Die Thrombozyten da, also die größte Anzahl an Thrombozyten da im Blut ist gerade. Ich glaube, das beginnt am fünften Tag sich zu entwickeln und am achten Tag ist so ein super besonders starker Schub von den Dingen. Und dann nimmt es wieder ab. Ist interessant. Wissenschaft hat das natürlich erst viel, viel später herausgefunden. Aber Gott wusste es. Und er hat es gesagt in seinem Wort. Leute, der achte Tag ist der beste Tag, es zu tun. Und bei der Beschneidung wurde dem Kind offiziell sein Name gegeben. Es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Das war Tradition damals, den Kindern den Namen des Vaters oder irgendeines Vorfahren, des Großvaters zu geben. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Der Herr ist gnädig. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Maria sagt nein. Und das ist ein starkes Wort im Griechischen. Maria sagt nein, auf keinen Fall. Er soll Johannes heißen. Gott ist gnädig. Die Leute waren wahrscheinlich ein bisschen erstaunt, ein bisschen irritiert über ihre heftige Reaktion. Und im Vers 62 lesen wir, sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Vielleicht haben die gedacht, die Maria will diesen armen, stummen Zacharias über den Tisch ziehen. Der konnte sich nicht wehren, dass das Kind nicht seinen Namen trägt, sondern irgendeinen anderen Namen. Also winken sie eben. Und vielleicht haben sie ihm einfach herbeigewinkt, vielleicht heißt es das, oder vielleicht heißt es, dass er auch taub war. Und sie haben irgendwie Activity mit ihm gespielt. Haben gesagt, hey, deine Frau will das Kind nicht deinen Namen geben, was sagst du? Und Zacharias im Vers 63 erforderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Wie hört sich das für euch an? Johannes ist sein Name. Klingt das ungläubig oder klingt das gläubig? Johannes ist sein Name. Gott hat ein Werk getan im Herzen des Zacharias in diesen letzten 9 Monaten. Er hat ein Zeichen erbeten. Gott hat ihm ein Zeichen gegeben. Gott hat ihm einen Sohn verheißen. Er hat gesehen, wie dieser Sohn, wie seine Frau schwanger wird und wie dieser Sohn heranwächst in ihrem Mutterleib und war bei der Geburt dabei. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie es damals war. Das hat seinen Glauben gestärkt. Und er war nicht länger ungläubig, sondern er war gläubig zu diesem Zeitpunkt. Das war so eine bittersüße Zeit für den Zacharias, diese 9 Monate. Auf der einen Seite, die Umstände für ihn persönlich waren sehr unangenehm. Er war taub, vielleicht stumm. Versetzt euch in seine Lage, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr jetzt plötzlich nicht mehr hören könntet oder nicht mehr reden könntet. Wie würde das dein Leben verändern? Keine angenehme Situation. Plötzlich behindert zu sein. Aber gleichzeitig hat er erfahren, dass Gott treu ist und dass Gott treu sein Wort hält. Und er hat beobachten können, wie Gott seine Verheißungen erfüllt und wie lebendig Gott ist. Das war die süße Erfahrung. Das hat seinen Glauben gestärkt. Kennt ihr das in eurem Leben, so bittersüße Zeiten? Im Römerbrief 5 heißt es, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, sagt der Paulus. Irgendwie eine perverse Aussage, ne? Wir freuen uns, wir rühmen uns in schweren Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich schon so geistig bin. Aber er sagt, wir rühmen uns in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, einen bewährten Charakter. Oder Luther übersetzt es mit Erfahrung. Das Ausharren, das Warten auf Gott bewirkt Erfahrung, Gottes Erfahrung. Und die Bewährung oder die Erfahrung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zuschanden werden. Gott erlaubt manchmal schwierige Zeiten in unserem Leben, um uns zu formen und um uns zu stärken. Es sind oft gerade die schweren Zeiten, wo wir wirklich wachsen. Unser Glaube wirklich herausgefordert wird und gestärkt wird. Und manchmal schickt Gott uns in so schwierige Zeiten. Ich denke an die Jünger, die hatten harte Herzen und Jesus hat sie in einen Sturm geschickt, dass sie was lernen. Er war bei ihnen, er hat gebetet für sie, er hat sie beobachtet. Er ist ihnen nahe gekommen in dieser Zeit. Interessanterweise gerade über diese Wellen, gerade über diese Dinge, die ihnen so viel Mühe bereitet haben. Diese schwierigen Umstände waren die Autobahn für Jesus zu ihnen zu kommen, ihnen nahe zu sein. Manchmal schickt Gott uns durch schwierige Umstände. Nicht, dass er der Urheber ist von all diesen Dingen unbedingt, aber er gebraucht sie. Oft sind wir selbst die Urheber unserer eigenen Dummheit, unserer eigenen Sünde, unser eigener Unglaube, falsche Prioritäten. Hier Zacharias, sein Unglaube war die Ursache für seine Behinderung in dem Fall. Manchmal sind es die Sünden anderer, die uns das Leben schwer machen. Beziehungsprobleme, Persönlichkeitsunterschiede, enttäuschte Erwartungen, Dinge wie Krankheit oder Tod, finanzielle Krisen, geistliche Angriffe. Aber Gott lässt diese Dinge zu. Und er benutzt sie aber. Er benutzt diese Schwierigkeiten zum Guten in unserem Leben. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Und in diesen Zeiten bleibt uns oft nichts anderes über, als zu Gott zu laufen. Mit diesen Dingen. Und wir bringen sie ihm im Gebet. Und wir müssen warten. Wir müssen harren auf seine Hilfe. Und auf seine Stärkung und auf seine Kraft, seinen Schutz, seine Heilung in unserem Leben. Und dann erfahren wir Gottes Treue und Gottes Nähe und sein Wirken in diesen Zeiten. Formt Gott was in unserem Leben. Da stärkt Gott was in unserem Leben. Ich kann mich erinnern an schwierige Zeiten, Beziehungsprobleme. Das Mädel, von dem ich gedacht habe, die werde ich heiraten, als sie mich sitzen gelassen hat. War eine schwere Zeit. Aber ich habe auch Jesus in ganz besonderer Art und Weise erfahren, wie er genau in diese Situation reingesprochen hat. Und jemand hat mir eine Bibelstundenkassette gegeben und ich habe die einfach beim Autofahren gehört und es war, als würde Gott direkt zu mir sprechen. Und er hat mich ermutigt und er hat mich nahe zu sich gezogen. Ich denke an finanzielle Sorgen. Als ich zuerst hier nach Deutschland gezogen bin, ich wusste nicht, wovon ich leben werde und wie das Ganze sein wird. Gott hat gesagt, geh, und ich bin gegangen. Und ich habe mit niemandem drüber geredet, aber es war sehr eng. Ich hatte ein paar Ersparnisse und die gingen laufe nach unten. Ich konnte keinen Job finden, so wie ich das geplant hatte. Über 100 Bewerbungen geschrieben und nichts hat geklappt. Hatte ein paar schlaflose Nächte, haben mir Sorgen gemacht, unnötig. Aber ich habe auch erfahren, wie Gott versorgt hat. Nennen Sie es das Abgefahrene. Ne? Meistens erfahren wir Gottes Wunder, wenn wir sie brauchen. Wenn wir alles selber schupfen können und managen können, dann ja, wozu brauchen wir Gottes Wunder? Ne? Aber ich habe in der Zeit gebetet. Wie selten zuvor. Ich habe gesagt, Herr, wenn du mir nicht hilfst, dann gehe ich nach Hause. Was soll ich machen? Aber ich habe erfahren, wie Gott wirklich Wunder getan hat. Und mit Fahrrad gebetet. Nächsten Sonntag kommt jemand zu mir und sagt, ich habe ein Fahrrad daheim. Altes, willst du es haben? Okay. Gott wirkt so oft durch andere Menschen. Ne? Und das ist auch wunderbar, wenn Gott uns gebraucht. Und dann hat Gott mir einen Job gegeben, und einen kleinen Nebenjob. War aber relativ weit weg und jemand kam zu mir und hat gesagt, ich habe mir ein neues Auto gekauft gerade, willst mein altes haben? Hab Versicherung, Steuer, schon alles bezahlt bis zum Jahresende. Gott hat versorgt. Und er wisst, dass ich 3 Jahre lang umsonst wohnen durfte in meiner Wohnung. So habe ich überlebt, die ersten paar Jahre. Ist ein Wunder, oder? Ist nicht normal, dass irgendwelche Leute zu dir kommen und sagen, hey, willst du gratis wohnen bei mir? Ist wunderbar. Ich habe Gottes Wirken erlebt und ich habe erlebt, dass Johannes 6, Vers 33 wahr ist, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht um das Morgen, sorgt euch nicht um diese Dinge, sucht zuerst das Reich Gottes und all diese Dinge, alles, was ihr braucht zum Leben, nicht unbedingt, was ihr wollt, aber was ihr braucht, das wird euch hinzugefügt werden. Ich habe erfahren, dass es wahr ist. Ich weiß es nicht da oben, sondern ich weiß es da drin. Und das ist oft ein weiter Weg, oder? Wir wissen viel da oben. Aber wirklich zu glauben. Und Gott stärkt unseren Glauben durch Erfahrung. Wir finden nicht heraus, dass er alles ist, was wir brauchen, bevor er nicht alles ist, was wir haben. Das ist eine gute Erfahrung. War nicht einfach, aber es war gut. Und es hat meinen Glauben gestärkt für kommende Herausforderungen. Und es geht immer weiter mit Gott, er bleibt nicht stehen mit uns. Und ich denke, wir alle können zurückschauen auf so Zeiten in unserem Leben. Schwierige Zeiten. So ist das Leben. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, das Leben hat seine Höhen und seine Tiefen. Das Wunderbare ist, wir müssen nicht allein durchgehen. Wir haben Jesus, der mit uns durchgeht und wir haben seine Verheißungen, dass er Gutes hervorbringen wird. Und es ist wichtig, wie wir durch diese schweren Zeiten gehen. Ich glaube wirklich, wir müssen Gottes Plan sehen und wir müssen das Gute sehen, was Gott hervorbringen will in diesen Zeiten. Wir müssen Gottes Segen sehen in allem und trotz allem. Und wir müssen uns ihm hingeben in diesen Zeiten, sodass Gott sein Werk in unserem Herzen tun kann. Weil dann erfahren wir ihn und dann preisen wir ihn am Ende, wie Zacharias es getan hat. Und dann werden wir gewachsen sein und es wird Frucht gebracht haben in unserem Leben. Die andere Möglichkeit ist, dass wir jammern und uns beschweren. Das ist meine natürliche Tendenz. Vielleicht sogar Gott anklagen. Und manche Menschen werden echt bitter in schweren Zeiten. Bitter auf Gott. Und das passiert, wenn wir nicht auf Gott schauen, sondern auf unsere schweren Umstände. Wenn wir nicht auf die Segnungen schauen, sondern auf die scheinbaren negativen Dinge. Ich sage scheinbar, weil Gott es eigentlich zum Guten verwendet. Also es ist, ja, es ist schwer, es ist negativ in einer Seite, aber auf der anderen Seite ist es was Positives. Schwere Zeiten machen uns entweder besser oder bitter. Das ist deine Entscheidung. War die Entscheidung von Zacharias. Wenn du der Zacharias gewesen wärst und Gott hätte dich 9 Monate lang stumm, vielleicht auch taub gemacht, wie hättest du reagiert? Was wären deine ersten Worte gewesen, nachdem du wieder reden kannst? Hättest du Gott gepriesen oder hättest du Gott geflucht? Hättest du dich beschwert? Gott, ja, ich habe um ein Zeichen gebeten, aber nicht um sowas. Hallo? Wärst du in Selbstmitleid verfallen? Wärst du von deiner Behinderung eingenommen gewesen? Vielleicht davon, dass deine Frau dich ständig zulabert, ohne dass du dich wehren kannst? Von deinen schweren Umständen? Oder hättest du die Segnungen gesehen? Sieh dir, diese Stummheit selbst war ein Zeichen. Da war eine Segnung drin, in dieser Behinderung, in diesem schweren Umstand. Hättest du gesagt, danke Gott, dass du mein Gebet gehört hast, dass du mir ein Zeichen gegeben hast. Das ist die andere Seite davon. Wir dürfen wissen, dass in allen Umständen unseres Lebens eine Segnung für uns drin ist. Römer 8, 28 ist einer meiner Lieblingsverse. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann sagt uns im nächsten Vers, was sein Vorsatz ist, sein Plan mit uns, dass wir Jesus ähnlich werden. Gott wird alles zum Guten mitwirken für die, die ihn lieb haben. Hast du Jesus lieb? Das ist eine Verheißung, die Gott dir gibt. Was machst du damit? Na, wir sind komisch, wir Christen. Wir beten, Jesus, ich möchte gern dir ähnlicher sein. Herr, mach mich geduldiger. Und dann, wenn Gott uns in Situationen bringt, wo wir das lernen können, dann wollen wir es nicht. Wie lernt man Geduld? Indem man wartet. Ich hasse Warten. Ich hätte gern instant Geduld. Also irgendwer so den Deckel hier aufschraubt und ein bisschen Geduld einfüllt. Und ich bin von einem Tag auf den nächsten ein geduldigerer Mensch. Aber warten, auf den Herrn harren, vertrauen, durchhalten, lernen. Aber es geht nicht anders, Leute. Und wir müssen lernen, die Segnungen zu sehen in unserem Leid, in unseren Schwierigkeiten. Es sind Werkzeuge in Gottes Händen. Ich habe unlängst eine Bibelstunde gehört, auf der Missionarskonferenz, da hat Prediger drüber gesprochen, dass schwierige Zeiten in unserem Leben Brot sind, das uns nährt, das uns geistig stärker macht. Denkt an Paulus. Paulus hatte diesen Dorn in seinem Fleisch, was immer das war, der Stachel in dem Fleisch. Viele glauben, es war eine Krankheit. Und seine erste natürliche Reaktion, die wir so oft haben, ist, er ist zu Gott gelaufen und hat gesagt, Gott, nimm es weg. Dreimal hat er ihn angerufen. Nimm es weg. Diese Krankheit, diese schwierige Sache in meinem Leben. Und dreimal hat der Herr ihm geantwortet, meine Gnade genügt dir. Das ist mein Plan für dich gerade. Meine Gnade genügt dir. Und am Schluss hat Paulus gesagt, ich freue mich an meiner Schwachheit. Ich rühme mich in diesen Dingen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil ich erlebt habe, wenn ich schwach bin, dann muss ich abhängiger sein von ihm. Und er kann so viel mehr durch mich tun, als ich je aus eigener Kraft und aus eigener Stärke zustande gebracht hätte. Und schaut euch das Leben von Paulus an. Ein Mensch, der Gott hingegeben ist, und er hat ihn gebraucht, um fast die ganze damalige Welt für Jesus zu erreichen, zumindest das Evangelium zu verkündigen. Wir schauen sein Leben an und sagen, da ist was Übernatürliches in seinem Leben. Da hat Gott gewirkt. Da kriegt Gott die Ehre. Paulus sagt, ich rühme mich in diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Aber das ist geistliche Reife, Leute. Das ist echter Glaube, wenn wir uns freuen können. In Schwierigkeiten, vielleicht sogar an Schwierigkeiten. Weil ich Gott vertraue und weil ich weiß, dass er Gutes hervorbringen wird. Zumindest wenn ich mit der richtigen Einstellung durchgehe und zulasse, dass er sein gutes Werk in mir tut. Wir müssen lernen, den Segen zu sehen in schwierigen Umständen. Und bitte denkt dran in solchen Zeiten, dass die Hände dieses Töpfers, der uns formt, dass es durchbohrte Hände sind. Dass der Gott uns formt, der uns so sehr liebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Dass er alles für uns gegeben hat. Und wenn er Christus für uns gegeben hat, wird er uns nicht gemeinsam mit ihm auch alles geben. Lasst uns nicht an seiner Liebe zweifeln. Sondern lasst uns lernen, den Segen zu sehen in den schweren Umständen, aber zweitens auch trotz den schweren Umständen. Weil hey, egal was abgeht in unserem Leben, wir sind gerettet. Gott hat uns gerettet, das ist ein Segen. Und Leute, wir haben Kleidung zum Anziehen und wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben zu essen. Vielleicht hast du einen Partner, sei dankbar dafür. Ist ein Segen von Gott. Wer eine Frau findet, hat Wohlgefallen beim Herrn erlangt, sagt die Bibel. Dank dem Herrn dafür. Dank dem Herrn für die Segnungen in deinem Leben. Ja, es gibt schwierige Dinge in deinem Leben, aber es gibt auch viel Segen, oder? Und selbst in den Schwierigkeiten ist ein Segen. Lasst uns die Segnungen sehen, trotz den Schwierigkeiten. Und lasst uns die Segnungen sehen, in den Schwierigkeiten. Seht hier, während Zacharias stumm war, hat Gott seine Verheißungen erfüllt vor Zacharias Augen. Ich bin sicher, Zacharias hat gesagt, danke Herr, dass du in mir wirkst und um mich herum wirkst, dass du durch mich wirkst. Und er wurde zu einem Zeichen für seine Freunde und für seine Verwandten. Lasst uns weiterlesen im Vers 65. Oder nochmal Vers 64. Sogleich aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Das war seine Reaktion. Und Furcht kam, Ehrfurcht vor Gott, kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kindlein werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Das war die Reaktion der Leute auf den Lobpreis des Zacharias trotz seiner schweren Zeit oder nach seiner schweren Zeit. Er ist zu einem wahnsinnigen Zeugnis geworden für Gott. Und wisst ihr was, sein Lobpreis hat nicht begonnen in der Situation, als er wieder reden konnte. Nee, da ist nur das rausgekommen, was schon in seinem Herzen drin war, diese letzten 9 Monate. Er hat nur ausgesprochen, was schon auf seinem Herzen war. Wir können nicht einfach umschalten von einem Moment am anderen und ich war die letzten 9 Monate bitter und zornig auf Gott und plump, plötzlich preise ich ihn. Nee. Ist rausgekommen, was wirklich in seinem Herzen war. Und wenn du den Herrn preist, trotz deiner schweren Zeiten, trotz allem und vielleicht sogar wegen allem, dann wird Gott dich zu einem Zeugnis machen für viele. Weil das ist übernatürlich. Und dein Leben wird den Herrn verherrlichen und du wirst gesegnet werden und deine schwierige Zeit wird nicht umsonst sein. Das wäre wirklich ein Verlust, oder? Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen und den Segen verpassen, dann ist es wirklich verschwendete Zeit. Aber wenn du dich dem Herrn hingibst, wird es gute Frucht bringen. Also, lasst uns dem Herrn hingeben, uns selbst, unsere Familien, unsere Kinder dem Herrn weihen und lasst uns dem Herrn vertrauen und lasst uns den Herrn preisen in allem. Wenn wir das tun, dann werden wir unglaubliches geistiges Wachstum erleben in unserem Leben. Und wir werden seine Nähe und sein Wirken erleben, seine Wunder sehen. Und das Beste von allem, er wird uns zu Zeugen machen. Wir werden Zeugen sein für den lebendigen Gott in dieser Welt. Und darum geht es eigentlich in unserem Leben, oder? Lass uns beten. Vater, wir sagen dir Danke für dein Wort. Ich danke dir für die Vorbilder, die du uns gibst in deiner Bibel, Herr. Ich danke dir für Zacharias und für Elisabeth. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Dinge, diese Lektionen, die wir gelernt haben, aus ihrem Leben, in unser Leben hineinarbeitest und hineinwirkst, Herr. Dass wir hingegebene Menschen und Familien sind. Und dass wir Menschen sind, die dir vertrauen. Besonders auch gerade in schwierigen Zeiten. Und dass wir Menschen sind, die dir Ehre bringen mit unserem Leben. Das ist unser Wunsch, ja. Nimm du uns und vollbring du dein gutes Werk in unserem Leben. Wir wollen uns dir hingeben. Und wir wollen dir vertrauen. Ich danke dir, Herr, für diese Verheißung, dass du alles zum Guten mitwirkst, wenn wir dich nur lieb haben. Du bist ein wunderbarer Gott. Danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deinen Segen in unserem Leben.